Danke erstmal, dass Sie Zeit gefunden haben für das Gespräch. Herr Buchhardt, spreche ich den Namen auch richtig aus?
Oder Buchhardt? Es freut mich auch so, Dieter Buchhardt, wie das Buch und Hart, Bücherwurm sozusagen.
Und Sie sind als Gastkurator aus New York hierher gekommen, ursprünglich aus Wiener, Wien, das habe ich erfahren.
Wien und New York, also ich lebe zum Teil in New York und in Wien aber auch, da ist die Basis.
Mhm. New York, Keith Haring, da ist schon gleich eine Brücke da, aber Sie hatten mir beim die Treppen emporsteigen gesagt, dass es auch einen Bezug von Keith Haring zu Wien gibt.
Oh ja, 1986 hat er ein sehr großes Projekt in der Innenstadt Wiens gemeinsam mit der Konzeptkünstlerin Jenny Holzer gemacht. Mhm. Und er hat die Zeichnungen dazu geliefert, die Zeichensprache, während Jenny Holzer die Texte, die Sätze, die Phrasen dazu ergänzt hat.
Das war aber eine einmalige Angelegenheit,
oder? Ja, das war anlässlich der Wiener Festwochen von Packisch und Klocker organisiert. Und es war aber sehr präsent, sehr groß. Also ich erinnere mich noch als Jugendlicher, das gesehen zu haben. Mhm. Ich glaube, Heldenplatz und am Hof und so.
Also wirklich ja. Auch seine Arbeiten im öffentlichen Raum.
Ja, und zwar aber wirklich in large scale, also wirklich im großen Format präsentiert.
Ja. Weil das ist ja eins der interessanten Themen, aber vielleicht kommen wir später drauf, die Art und Weise, wie er sich mit seinen unendlich vielen Werken überall ausgebreitet hat, also nicht nur im öffentlichen Raum, sondern dann eben auf allen möglichen anderen Medien auch, bis hin in der Konsumkultur bzw. der vermarkteten Kunst, so dieses Thema vielleicht ein bisschen später. Wie ist denn jetzt die Idee zu der Ausstellung im Moment entstanden? Ich meine, das Datum 58, 2018 spricht natürlich für sich, 60. Geburtstag, aber...
Ist auch ein sehr würdiger Rahmen, die Albertina, um Keith Haring zu seinem 60. Geburtstag zu gratulieren. Die Idee entstand eigentlich wohl hier in dem Büro, weil Dr. Schröder, der Direktor der Albertina, kam auf mich zu, dass gerne eine Keith Haring Ausstellung machen wollen würde. Und dann haben wir uns entschlossen, das zu machen. Und es ging uns beiden um diese Entschlüsselung seiner Zeichensprache.
Also daher der Titel der Ausstellung.
Das Alphabet, genau, das bezieht sich aber darauf, dass seine einerseits übertragen gesprochen, andererseits sind viele seiner Zeichen grundsätzlich bedeutungsfrei, wie beispielsweise der bellende Hund, selbst das Baby und die menschliche Silhouette, der Atomreaktor. Der Atomreaktor ist einerseits Ausdruck von Energie, andererseits aber auch Ausdruck der Bedrohung der zivilen Nutzung der Kernkraft, so wie es sich ja sehr intensiv auch gegen und mit der militärischen Nutzung der Atomkraft auseinandergesetzt hat und der nuklearen Bedrohung der damaligen Zeit im Kalten Krieg. Der Hund, ein weiteres gutes Beispiel, der kann einerseits der Hund sein, der die Polizeihunde, die gefürchteten Amerikaner der amerikanischen Polizei adressiert, der den Graffiti-Sprayer attackiert, wie man auch das Werk hier, dieses Hauptwerk in der Ausstellung sehen kann. Aber ebenso kann es den Underdog bezeichnen, der von unten herauf kriecht aus dem Boden und sich gegen seine Unterdrückung stellt. Ebenso wie tanzende, monströse Hunde, die Menschen herumschleudern und zertreten und ermorden. Oder aber auch ein Hund, der ganz relaxed seinem Breakdance nachgeht und damit auch die Stimmung der Zeit einzufangen vermag. Neben all den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen natürlich.
Wie kam Keith Haring auf diese genial reduzierte und trotzdem auch komplexe Zeichensprache?
Keith Haring erkannte sehr früh, das war eigentlich Ende der SVA, dass wenn er im öffentlichen Raum arbeiten möchte, er eine lesbare, ins Universal verständlich gehende Zeichensprache entwickeln musste. Er kommt eigentlich von der abstrakten Darstellungsform her, das heißt, seine Werke aus der SVA sind oft von abstrakten Expressionismus, Alechinsky und Miró inspiriert, aber er erkannte, dass er Zeichen entwickeln muss, um diese Kommunikation mit den Menschen aufbauen zu können. Und so begann er dann auch, nachdem er zuerst einmal im Sommer 1980 kritische Schlagzeilen aus Zeitungen, Washington Post, verarbeitet hat, ganz im Copy-Paste-Mode eines William Burroughs, also der konkreten Poesie, plus Bildern, wo er dann dem neue Bedeutung verliehen hat und das im öffentlichen Raum dann einfach sozusagen fotokopiert hat und überall hingeklebt hat im Downtown. Aber zu der Zeit begann er eben auch mit seinen U-Bahn-Zeichnungen und diese Subway-Drawings. Das wohl größte Projekt im öffentlichen Raum, künstlerische Projekt im öffentlichen Raum zu dieser Zeit. Es ist immerhin von 1980 bis 1985 gegangen. Er hat um die 10.000 Zeichnungen angefertigt. Jeden Tag sind die New Yorker Touristen, jeder, der die U-Bahn benutzt hat in New York, Millionen Leute jeden Tag mit seinen Botschaften, Ideen seiner Zeichensprache konfrontiert worden. Und dort hat er auch sein Alphabet entwickelt.
Diese Geschichte mit den Subway-Plakaten, die übrigens sehr beeindruckend unten sind, die kriegt man nicht so oft zu sehen. Also ich war damals in der Pariser Ausstellung vor ein paar Jahren, Keith Haring. Da erinnere ich mich nicht, dass das gezeigt wurde. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen, die so unheimlich frisch sind, weil sie auch so schnell gemalt werden mussten. Ne? Jemand, der im öffentlichen Raum arbeitet, unerlaubterweise, der muss sich sputen und das schnell hinkriegen und kann nicht lange nachdenken und auch nach Möglichkeit auch nichts korrigieren.
Ja, genau. Das heißt, er war ja immer bedroht, verhaftet zu werden, was er auch ein paar Mal wurde. Interessant ist aber, dass am Ende dieser fast 6 Jahre dann zu ihm Officers kamen und ihn gebeten haben, etwas zu unterschreiben oder für ihre Kinder oder so. Das heißt, seine Popularität hat dann sozusagen diese Probleme mit der Justiz im Prinzip aufgelöst, schlussendlich.
Woran liegt das gerade? Ich hatte Ihnen vorhin kurz von dem Hamburger Spray Horse erzählt. Woran liegt das, dass in seinem Fall, weil es gibt ja Fälle von Sprayern oder im öffentlichen Raum arbeitenden Künstlern, also illegalen Künstlern, die das nicht auf Auftrag, heute gibt es Aufträge en masse für solche Dinge, unterwegs sind, dass die einen zeitlebens verfolgt wurden und nicht so eine Popularität erreicht haben und weshalb Keith Haring doch eigentlich auch, wenn ich mich nicht irre, relativ schnell.
Ja, er war ja schon 1982 einer der wirklich sehr jungen Künstler, die auf der Documenta in Kassel ausgestellt wurden, genauso wie Jean-Michel Basquiat, der der jüngste Teilnehmer damals war. Das bedeutet, dass er sehr früh auch die museale Anerkennung erfahren hat. Er ist aber auch von einer breiten Masse, hat er geradezu Popstar-Status erlangt, was ihm dann eine Form von Immunität wohl verliehen hat. Sicher auch beschränkt natürlich, aber doch. Auch ist es ihm ja gelungen, eine universale Sprache zu entwickeln und damit natürlich auch im Prinzip mit allen kommunizieren können. Kommunikation als Kunst bei ihm auch. Und das hat ihm sicher einen sehr speziellen Status verliehen damals, wie auch heute.
Und wahrscheinlich hat er, das ist ja oft so, wenn das so gelingt, ne, hat er wahrscheinlich am richtigen Ort, im richtigen Moment das Richtige getan oder die richtige Ausdrucksweise, das richtige Medium gefunden.
Ja, auf alle Fälle. Er hat ja auch, wenn man sich seine Bildsprache anschaut, seine Bildwörter anschaut, kann man die auch als eine Form eines Vorläufers der Emoji-Kultur der heutigen sehen. Es ist interessant, dass jüngste Menschen heute oft diese Bilder relativ gut lesen können, auch in ihrer Vieldeutigkeit, das ist natürlich der Unterschied zur Emoji-Kultur, aber er hat dieses Streben, unsere Kommunikation von der abstrakten Sprache hin zu Bildwörtern, so etwas wie vorausgespürt, weshalb er wohl jetzt auch unter anderem ihm so eine große Bedeutung zukommt.
Was ich eigentlich erstaunlich immer wieder finde, ist, wenn man mehrere Werke so im Zusammenhang, die einen nach dem anderen sehen kann, eben nicht so reduziert ist auf so einzelne Sachen, die einem vielleicht noch im Kopf sind oder die man natürlich auch immer wieder zweckentfremdet oder mit seiner Erlaubnis natürlich an anderen Objekten wiederfindet. Im Grunde könnte man ja meinen, dass jemand, der von der Kunstakademie kommt, ein sensibler junger Künstler, das Mal macht mit diesem, ja, irgendwo ja auch fast weltverbessernden jungen Elan. Die Kunst, die muss alle ansprechen. Ich gehe raus, ich mal draußen, jeder soll es verstehen. Nicht nur die Bourgeoisie, die sich das erlauben kann oder die die Vorbildung hat oder so. Aber man könnte ja meinen, dass irgendwann für ihn auch so ein Moment gekommen wäre oder gleichzeitig eine Schiene sich ergeben hätte, wo er irgendwie so mehr noch ins Geheimnisvolle oder in den abstrakteren Ausdruck oder wie auch immer in was Komplexeres hätte gehen können. Das hat er aber ganz bewusst offensichtlich nicht gemacht, es sei denn, Sie belehren mich eines Besseren. Oder, und da geht jetzt meine Frage hin, ist das Spannende bei ihm, dass im Grunde in dieser auf den ersten Blick erscheinenden Einfachheit sehr viel Komplexes dann auch drin ist. Man sieht es ja sehr stark bei den letzten Hieronymus Bosch anmutenden Gemälden, die aber natürlich jetzt nicht, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist so die Konzentration oder darauf läuft das zu, vielleicht sind es auch eher Ausnahmewerke, aber da, genau, das ist meine jetzt schon ein bisschen komplizierte Frage.
Na, also er wollte Kunst für alle machen und er wollte nicht Kunst für die Bourgeoisie machen, das heißt, sie haben eigentlich seine Worte in ihre Frage mit hineingenommen, auch seine wirklich wörtlichen Worte. Deshalb hat er ja dieses U-Bahn-Projekt gemacht. Deshalb hat er dann, als er das beendet hat, weil sogenannte selbsterklärte Sammler diese Werke retten wollten aus der U-Bahn und hinter ihm schon hergegangen sind und sie abgerissen haben. Und das war gegen sein Verständnis dieser Zeichnung, wieso er sie machte, und deshalb hat er dann ja das Popshop eröffnet. Aufgehört mit diesen Subway Drawings und dann das Popshop eröffnet. Und es war schon eine ganz gezielte Entscheidung. Er hat ja nie Gewinn mit dem Popshop gemacht. Er hat das wirklich als eine neue Möglichkeit, die Kommunikation mit den Menschen im Allgemeinen aufrechterhalten zu können. Und auch eben, indem eben auch jeder mehr oder weniger seine Werke zu sehr geringen Preisen, Buttons, was auch immer, erwerben konnte, damit dann im öffentlichen Raum zum Teil gegangen ist. Zu Ihrer Frage.
Ja, die Frage, hat ihm das als Künstler, also das Anliegen ist klar, aber als Ausdruck seiner künstlerischen Möglichkeiten gereicht? Man hätte ja meinen können, ja, diese Intention ist ja großartig, aber hat ihm das selber, er ist ja nochmal akademisch ausgebildeter Künstler gewesen.
Genau, er war ja an der SVA und er hat viel studiert, auch Semiotik dort, er hat sich sehr mit Kunstgeschichte auseinandergesetzt und seine Werke sind unterschiedlich in der Komplexität. Aber wenn man sich das so überlegt, dass er ein Bildwort hat und dann hat er sozusagen in manchen Werken eine überbordende Vielfalt an diesen Bildwörtern, das existiert von eigentlich relativ früh an. Aber sein Alphabet hat sich verändert über die vielen Jahre. Das heißt, die Szenen, der Inhalt, das heißt, er hat das immer erweitert. Und bis es dann auch zu diesen Inferno-Darstellungen 85, 86 herum zum Beispiel kam, die eine unglaubliche Komplexität und Dichte aufweisen, von Hieronymus Bosch beeinflusst zum Teil sind. Das heißt, es ging ihm sicher nicht jetzt höhere Komplexität zu erreichen in dem Sinne, sondern seine Sprache, seinem Lebensverlauf und dem Verlauf der Zeit auch zu adaptieren. Was aber sehr schon auffällig ist, ist, dass ein Teil seiner letzten Werke von besonderer Meisterhaftigkeit sind. Er war ein genialer Zeichner von Anfang an. Er hat nie Skizzen, nie Studien gemacht. Er hat immer direkt, ob auf 10 Quadratzentimeter oder auf 300 Quadratmeter, was er auch gemacht hat, ohne Vorzeichnung begonnen und fertiggestellt. Ohne wegzugehen, ohne zu schauen, einfach alles hingeliefert. Und diese Entwicklung ging so weit, dass er, und das sieht man ein Beispiel in der Ausstellung auch hier in der Albertina, sie geht so weit, dass er eine negative Linie erzeugt hat, ohne Schablone, ohne irgendetwas. Das heißt, er hat einen so sicheren Strich gehabt, dass er das machen konnte, ohne, also dass es so aussieht, als ob das niemals mit der freien Hand gezeichnet sein könnte. Und diese Negativ-Positiv-Linie, dieses Spiel, das findet sich dann im späten Werk. Das heißt, was passiert ist, dass das Motivische sozusagen, die Bildsprache, vielleicht an ihrer Komplexität zwar immer reicher wird, die Einzelszenen an sich ihre Klarheit beibehalten, aber er immer weiter im Refinement von der Zeichnung geht.
Was natürlich auch ganz unübersehbar ist, dass egal wie groß oder klein die sind, also wie das Format ist, dass es immer eine vollendete Komposition ist, alles was er macht. Daran sieht man natürlich noch den ausgebildeten Künstler irgendwo. Gut, man kann das auch intuitiv machen, ne? Dass man wirklich den Eindruck hat, das ist also eine sehr, sehr ausgeklügelte Komposition. Und dazu gehört ja etwas, was fast in allen Werken, nicht unbedingt wirklich in allen, das sieht man ja auch unten, aber doch sehr, sehr häufig, dass er fast wie eine Tapisserie oder auf Werken, manches erinnert ja auch wirklich daran von bestimmten außereuropäischen Kulturen, also wirklich alles komplett irgendwie ausfüllt, immer noch ins Kleinere, also der berühmte Marquis, den man dann immer zitiert. Woher kommt diese Art von Ästhetik und hat sich das auch entwickelt? Also weil die ersten U-Bahn-Zeichnungen, da konnte er das ja nicht machen, weil er gar nicht die Zeit hatte, das musste schnell gehen, das waren ein paar Figuren, ein paar Striche.
Die Dichte findet sich von Anfang an. Also das kommt auch von seiner Auseinandersetzung mit dem abstrakten Expressionismus, wo er auch dann alles gefüllt hat. Er hat sehr frühe Zeichnungen gemacht, wo er einen ganzen Raum voll gezeichnet hat. Also wirklich diese Angst der Leere geradezu visualisieren. Oder er hat sich in eine Ecke gezeichnet. Oder er hat ja viel Performance-Drawings gemacht. Das heißt, er war ja jetzt ein Künstler der Kommunikation als Kunst ebenso gesehen hat, wie Performance ein Teil seiner Praxis war. Also ein sehr vielfältiger Künstler.
Also dieses Malen, Zeichnen besser gesagt, im öffentlichen Raum ist ja an und für sich auch eine Performance. Also das weiß man ja auch von der ganzen Graffiti-Kultur her, dass das Tun selber fast wichtiger ist als das Ergebnis. So. Und der Akt, dieser heldenmütige Akt, also ich meine, er hat ja nicht so an so gefährlichen Orten gemalt. Also manche andere Kollegen haben ja dann wirklich sich einen Sport draus gemacht, sich Orte auszusuchen, die fast unerreichbar waren, ohne extreme Gefahren einzugehen.
Also ich glaube, dass die Bildwörter, die er da gemalt hat, schon das Resultat schon sehr wichtig für ihn war. Aber es war trotzdem im Zuge einer Performance oder sagen wir vor Publikum entstanden, aber er hat auch sehr großformatige Zeichnungen vor Publikum gemacht, wirklich Performance, wo der Teil, wo die Körperbewegung einfach auch Teil des Werks und Ausdrucks ist.
Damit wären wir auch bei der Frage, die man ja eigentlich bei Kunst nur mit Vorsicht stellen sollte, der Botschaft, Message. Aber ich glaube, bei ihm kann man die Frage mit Recht stellen. Was war sein Anliegen? Natürlich hat sich das auch entwickelt, das ist ja klar. Er hat ja sehr stark auch auf seine Gegenwart immer reagiert, allerdings eben in seiner Sprachenform. Also nicht so, dass man jetzt direkt sagen könnte, so dieses Bild ist jetzt ein Reflex auf das und das Ereignis, außer man weiß Bescheid. So, ne? Es ist nicht so ganz so eindeutig, wenn man es dann erklären bekommt. Die Figuren, die dann auf John Lennons Tod zum Beispiel reagiert haben, die Person mit dem Loch im Bauch, da leuchtet das ein. Aber jemand, der das nicht wüsste, würde nicht wissen, aha, das ist eine Referenz da. Also die Frage der Botschaften, was war ihm wichtig, was wollte er der Menschheit mitteilen?
Er war sicher einer der politischsten, wenn nicht der politischste Künstler der 80er Jahre. Also natürlich gemeinsam mit Künstlerinnen wie Jenny Holzer und Barbara Kruger. Aber von diesen hauptsächlich in den 80er Jahren verankert sehenden Künstlern war sicher vermutlich der politisch, in dem Sinne, seine Linie war politisch. Das heißt, er hat sich gegen die Unterdrückung des Individuums, gegen Kapitalismus, gegen die Macht der Kirche, gegen Umweltverschmutzung. Er hat sich kritisch mit all den Herausforderungen der Gesellschaft und der Zeit auseinandergesetzt, in Hauptpunkten natürlich. Und das heißt, die Botschaft, das war ihm schon sehr wichtig. Aber das hat noch lange nicht die sozusagen die Vielstimmigkeit beeinflusst seiner Werke.
Also es ist keine plakative Botschaft.
Es ist keine plakative Botschaft, nein.
Es ist nicht letztlich in seinem Werk eine Gratwanderung zwischen Anprangerung von all diesen Missverhältnissen, die Sie zum Teil zitiert haben, und dann aber auch einer positiven Angebot, einem lichten Angebot, so mit dem Radiant Schall zu sprechen, so
ja,
sozusagen.
Er war wohl optimistisch in dem Sinne. Er hat gesagt, selbst wenn die Menschheit nicht mehr gäbe, wird die Welt weiter existieren. Und das heißt, er hat gesagt, es geht immer weiter. Und das war sein Optimismus auch, dass es nie endet, auch wenn er nicht mehr da ist oder wir nicht mehr da sind. Und ja, das Baby ist die Urform des nicht beeinflussten, nicht korrumpierten Wesens in seinen Werken. Und das ist ein sehr deutliches, sehr starkes Symbol für ihn. Ein gutes Beispiel zur Untermauerung des von Ihnen eben Gesagten wäre, dass sein letztes Gemälde, das er geschaffen hat, eine jubelnde Menschenmenge ist. Und das war tatsächlich sein letztes Gemälde. Und das zeigt halt, dass er seinen Optimismus und seinen Zukunftsglauben nie aufgegeben hat, auch wenn es ihm manchmal schwer wohlgefallen ist.
Besonders spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass dieses berühmte Strahlen, was in vielen seiner Bilder drin ist, ob jetzt vom Radiant Child ausgehen oder von den UFOs oder was auch immer, dass das ja so was Kippiges ist, vielleicht nicht was das Radiant Child angeht, sondern Strahlen kann man ja als Bedrohung ansehen oder wortwörtlich eben als positive
Energie. Das ist interessant, weil da hat er sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ihm ist eben aufgefallen, dass die Menschen oft sein strahlendes Baby missinterpretieren. Das war interessant. Das war ihm wichtig, dass das nicht als verstrahltes Baby gesehen wurde. Weil ich glaube, dieses Baby für ihn einfach so ein positives Zeichen war, dass er da nicht die Interpretationsfreiheit dieses Symbols ganz zufrieden war. Die Strahlen bedeuten Aktivierung, Selbstermächtigung, Kraft, Energie. Er zeigt aber auch eine ganze Palette an Dingen wieder.
Ja. Das kann je nach Kontext auch in die andere Richtung gehen. Ne?
Oh, absolut. Und ich meine, oft ist es auch im Zusammenhang mit Homosexualität, das Anderssein, das Außerhalbstehenden, wo er doch in seinen Werken ganz klar den Respekt über dem anderen, egal wer er ist oder sie ist, wie sie aussieht, sondern dass der gleiche Respekt jedem entgegengebracht werden muss. Und das aber unabhängig von sexueller Orientierung, Hautfarbe, Beruf, Vermögen etc.
Er selbst, was war er für ein Mensch, wenn er so grundsätzlich eigentlich so ein positives Verhältnis zu den Möglichkeiten des Lebens, sagen wir mal, hatte, dann hat es ja auch mit Gründe wahrscheinlich.
Er war sehr kinderliebend, sehr, hat die jugendlichen Kinder sehr unterstützt, hat auch viele Programme gemacht gegen Drogen, AIDS-Aufklärung, also HIV-Aufklärung, sehr in Charitable Projects organisiert und engagiert gewesen. Er wollte eigentlich was, könnte man auch sagen, der Gesellschaft in irgendeiner Weise auch zurückgeben für das, was er bekommen hat. Also sehr großzügige Person, hat jedem eine Zeichnung geschenkt, einen Button, den er gesehen hat. Es war natürlich auch Teil dieser Idee, Kunst für alle zu machen und wirklich ein Verbinder zu sein. Er war, ich glaube, er hat halt die Herausforderungen gesehen, Reagan-Administration, Homophobie, Xenophobie, alle Phobien, alle Rassismus, Drogen, ebenso wie natürlich der Komplex um den HIV-Virus und AIDS, was ja jahrelang von Ronald Reagan nicht anerkannt wurde, sondern nur als eine Strafe Gottes für Homosexuelle gesehen wurde, bis dann ein Freund des Präsidenten daran verstorben ist. Und das heißt, er hat in seinen Werken wirklich die harten Themen seiner Zeit verhandelt.
Und zu den harten Themen irgendwie, jetzt nicht gesundheitlich tödlich harten Themen, aber harten Themen auch, gehörte ja auch die Frage der, also apropos Kapitalismus, der Vermarktung von Kunst, die er ja so direkt angegangen ist, selber, er hat es selber in die Hand genommen, bevor das andere getan haben. Wie ist er damit klargekommen? Weil das ist natürlich eine sehr ambivalente, heikle Angelegenheit, wenn man jetzt auch die Entwicklung bis heute ansieht, die er nicht mehr miterlebt hat.
Also damals haben es wenige verstanden. Als Christine Hill auf der Documenta 10 1997, Katrin Davids Documenta damals, ihren Shop in dieser Passage, wenn da runtergegangen ist, ich glaube, das war ganz in der Nähe vom Kulturbahnhof, eröffnet hatte, wurde das klar als Kunst verstanden jetzt, auch natürlich in den Kunstzirkeln, wie sie da Gewand getauscht hat, verkauft hat, dass Kommunikation Kunst ist. Das hat Herring schon in den 80er Jahren propagiert. Nur da war es sehr schwer für die Menschen zu verstehen, weil das bahnbrechend war. Und was sehr interessant ist, ist, dass damals schon doch recht alte Galerist Leo Castelli hat ja eine große Ausstellung mit seinen Skulpturen und so weiter gemacht in seiner Galerie. Ende 80er, 87.
Unwichtig.
Not sure. Ja, aber er hat gesagt in einem Interview, und das fand ich sehr eindrucksvoll, das Popshop, ja, was soll das sein? Das ist natürlich Kunst. Das ist ein Kunstprojekt, was sonst? Und das war für diesen Galeristen, der wirklich einen Teil der größten Künstler des 20. Jahrhunderts vertreten hatte, eine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich so eindrucksvoll, dass das Leute sehr wohl verstanden haben, halt nicht alle. Und hätte dieses Popshop jetzt auf der vorletzten Documenta oder letzten Documenta eröffnet, wo es dieses Erdbeerprojekt gab oder so, hätte überhaupt keiner das hinterfragt, ob das Kunst ist oder nicht. So ändern sich die Zeiten und es gibt halt diese Vorläufer immer in jeder Generation, die Künstler haben, oder Großteil noch nicht ganz das kontextualisieren kann und schubladisieren will. Nicht gesagt, dass das gut ist, das zu machen.
Ja, klar. Was würde Keith Haring sagen zu jetzt den Sachen, die man unten im Museumshop finden kann? Ja. Weil wie besteht das da? Ja, das ist ein bisschen
eine Frage.
Wie steht das im Verhältnis?
Das ist eine natürlich hypothetische Frage.
Ja, das ist ja völlig
ich
klar.
Bin überzeugt, ich mache einen kleinen Exkurs erst. Ich bin überzeugt, dass Keith Haring die Möglichkeiten der Social Media intensiv genützt hätte, so kritisch er gegen die Technologisierung der Menschheit war. Er hat große Angst gehabt davor und hat gewarnt, dass das dem Humanismus schwer schädigen wird, wo er meiner Meinung nach ja auch im Endeffekt nicht falsch gelegen ist. Unsere Form der Kommunikation miteinander, unsere Form des Umgangs miteinander hat sich ja doch markant verändert. Und das hat er irgendwie vorhergesehen, aber ich bin sicher, dass er die sozialen Medien mit all ihren Gefahren als ein Medium genutzt hätte, das ihm die Möglichkeit gab, mit allen, buchstäblich zu kommunizieren. Das ist die eine Seite, so wie auch Künstler heute wie Ai Weiwei, auch ein Kunststar heute, im Sinne von einfach Popularität auch in der breiten Bevölkerung, auch mit Twitter und mit allen möglichen Medien arbeitet. Das heißt, das ist das eine. Das andere ist die Vermarktung nach seinem Tod von Werken, die er geschaffen hat und so. Wie er das sehen würde, dass jedes iPhone-Cover, jedes T-Shirt und so weiter ein schönes Motiv von ihm trägt, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat es schon sicher akzeptiert, weil das war ja schon Teil dieses Programmes von ihm. Ob er dann jede Form wirklich als gelungen betrachtet hätte oder die Großzügigkeit gehabt hätte, das macht sie, wie ihr wollt, das traue ich mir nicht zu sagen.
Schwer zu sagen, weil die Frage ist, ob es überhaupt einen Punkt gibt, wo man sagen kann, dass zum Beispiel so ein Symbol seine Bedeutung verliert oder das vielleicht auch in die Beliebigkeit kippt. Das ist ja die Frage, aber letztlich kann man das für andere entscheiden, also für alle entscheiden. Das ist die Frage, die sich stellt. Ne?
Das ist die Frage und natürlich ist es ja heute auch kommerziell erfolgreich, während damals keiner Gewinn mit seinem Popshop gemacht hat. Vielleicht hätte es ihn auch nicht gestört, Gewinn zu machen. Ich meine, er hat ja ganz gut verdient damals. Und er hat diesen Widerspruch für sich, weil er hat gesagt, Geld ist weder gut noch böse. Und Geld macht dich nie besser. Es macht dich auch nicht besser, wenn du karitative Projekte unterstützt. Oder es macht dich nicht besser, wenn du Geld jemand gibst, der es benötigt oder so. Das heißt, er hat auch gesagt, das ist auch keine der noble Geste oder so, sondern das ist einfach so. Aber was interessant ist, dass er in seinem Testament, also wusste, er würde sterben, hat ein Testament gemacht, hat einerseits die Julia Grun als seine Director seiner Foundation eingesetzt und andererseits hat er die Foundation so gewidmet, dass sie zeitlebens der Foundation, nicht seines Lebens leider, sondern sich der Unterstützung der AIDS-Forschung und AIDS-Projekten, Jugendprojekten zu widmen hat. Das heißt, das Geld, das eingenommen wird, auch über Merchandising und so weiter, das wird nicht jetzt, ist kein Selbstzweck, sondern damit wird das Programm, das er vorgegeben hat, finanziert. Das heißt, in dem Sinne würde er das wahrscheinlich auch heute noch gutheißen. Aber eben,
also das trifft auch für die unten verkauften Merchandising-Artikel zu?
Ja, weil die Foundation kriegt ja wohl von jedem Tantiemen und ich weiß jetzt nicht die Prozentsätze oder so etwas, aber das ganze Vermögen, das da reinkommt für die Foundation, ist zweckgewidmet. Ja.
Er ist sehr jung gestorben und gehört zu den, ich glaube, wie alt ist er geworden? Knapp über 30.
Genau,
ja. So, mit diesem Impetus, mit dem er unterwegs war, mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, in der er gelebt und gearbeitet hat, so zu diesen früh verstorbenen, genialen Künstlern. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist so, weil er war ein genialer Zeichner fast von Anfang an. Er ist ein Vorläufer unserer Kommunikationskultur heute. Er hat die politischen Themen seiner Zeit aufgegriffen, die heute noch fast alle ihrer Brisanz nicht entbehren. Selbst wenn der Faktor HIV heute AIDS zu einer chronischeren Krankheit geworden ist, sind die Nebenwirkungen der Medikamente, die gegeben werden, ja immer noch einer Chemotherapie, einer schweren Chemotherapie, einer Krebserkrankung zu vergleichen, aber das ein Leben lang. Das heißt, es ist ja, und die HIV-Infektionen steigen ja auch schon wieder, weil die Sensibilisierung einfach nachgelassen hat. Das heißt, seine Themen sind unsere Themen. Natürlich haben wir neue Themen dazubekommen, aber selbst die Technologie-Themenstellung, Verlust der Humanität, das ist etwas, was er ja schon genau zu seiner Zeit, so lang bevor überhaupt denkbar war, Mobiltelefone zu haben oder auf Facebook sich zu verbinden, hat er das gesehen. Es muss natürlich, ich sehe das auch so, dass das in den 80er Jahren da war und manche, also dieses Potenzial, was kommen wird, schon da war, aber natürlich nicht ausformuliert in irgendeiner Weise. Mhm. Aber er hat das gesenst und darüber sich Gedanken gemacht.
Das wäre ein gutes Schlusswort, aber ich stelle als letztes immer die Frage, ob Sie noch was hinzufügen mögen oder etwas besonders hervorheben, was Ihnen aufgefallen ist während Ihrer intensiven Beschäftigung mit Keith Haring und der Ausstellung hier, was ich ausgelassen habe.
Naja, ich meine, es ist die, im Prinzip haben Sie mit Ihren durchdachten Fragen mir die Möglichkeit gegeben, die wichtigsten, glaube ich, Themenbereiche zu berühren. So pragmatisch gesehen ist es die erste Ausstellung, die sich der Bildsprache Harings widmet. Mhm. Es ist ein ganz tolles Museum, seinen 60er zu feiern, auch weil es die größte grafische Sammlung der Welt ist und auch ein Museum ist, das sich nur den ganz Großen der Kunstgeschichte widmet. Und es ist die erste umfassende Ausstellung in Österreich, umfassend betone ich, und fokussiert zugleich und ist dadurch wirklich ein sehr guter Ort dafür. Ansonsten, glaube ich, haben wir weitgehend das berührt, was mir auch jetzt in den Sinn unmittelbar gekommen wäre. Ja.
Gut, dann bedanke ich mich herzlich für das schöne Gespräch.
Danke Ihnen herzlich.